Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und es begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Der Fantasy-Autor China Mirville hat viele Bewunderer. Zusammen mit dem Schauspieler Keanu Reeves hat er nun den genresprengenden Roman Das Buch anderswo geschrieben. Der Tag, so die Schriftstellerin Tove Jansson, sei für Exkursionen gemacht und die Nacht fürs Reisen. Die deutsch-amerikanische Autorin Millay Hyatt stimmt Jansson unbedingt zu. Wir sprechen über ihren Essay Nachtzugtage und die Kunst, Umwege zu genießen. Pirkko Saisio ist 75, eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Finnlands und zudem eine Galionsfigur der LGBTQ+-Bewegung. Über 20 Prosawerke und mehr als 30 Dramen hat sie veröffentlicht. Ihre autofiktionale Helsinki-Trilogie erscheint auch auf Deutsch, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst wurde Band 3, das Rote Buch der Abschiede, übersetzt, dann Gegenlicht über die Jugendjahre. Und im Herbst soll der Roman ihrer Kindheit folgen, das kleinste gemeinsame Vielfache. Nora Karches stellt das Mittelstück vor.
Mit Gegenlicht, dem zweiten Teil ihrer Helsinki-Trilogie, geht Pirkko Saisio erzählerisch ein Wagnis ein. Denn der Sommer, um den es in Gegenlicht geht, fällt in eine Zeit, in der alles in allem in ihrem Leben nicht viel passiert. Was anfangen mit diesem Buch, in dem auf tragikomische Weise ein weitgehend ereignisloser Schweizaufenthalt in den 1960ern festgehalten ist? Es ist die Zeit vor Hava, Pirkos großer Liebe, von der die Hauptfigur in dem Moment verlassen wird, in dem sie ein Kind bekommt. Es ist auch die Zeit vor dem Studententheater, vor dem Kellerlokal in der Kalevankatu, in dem Männer Männer küssen und Frauen sich an Frauen schmiegen. Jenem Ort, wo sie alle gegen das finnische Strafgesetzbuch verstoßen. Die Zeit, bevor sich Pirkko im Buch die Haare abschneidet und die Autorin darüber den tollen Satz schreibt:
Ihr Schädel ist groß und kantig, befreit und absolut modern.
Von all dem, von ihrem Queer Awakening im Helsinki der 70er Jahre, erzählt die Autorin im dritten Teil der Trilogie, der schon erschienen ist. In Band 2 hingegen reist ihre Hauptfigur in die Schweiz. Und ja, da ist er wieder, dieser grandiose Pirkko Saisio-Ton, ihr bestechend ironischer Blick auf sich selbst.
Ihre Situation ist diese. Sie ist 19, hat gerade Abitur gemacht und beschlossen, möglichst bald Leiterin eines Schweizer Waisenhauses zu werden. Sie hat sich gründlich mit Pestalozzis Theorien zu Waisenhäusern befasst. Genauer gesagt im Reader's Digest eine etwas kitschige Geschichte über Schweizer Pestalozzi-Dörfer gelesen und stellt sich das Leben der Waisenkinder wie das von Kindern mit Eltern vor, nur abwechslungsreicher und interessanter. Außerdem hat sie 8-mal den Oscar-prämierten amerikanischen Kinofilm »Meine Lieder, meine Träume« gesehen und identifiziert sich mit der heiteren blonden Julie Andrews, die nie gebären musste und trotzdem zu 6 süßen Kindern kam und sogar von ihnen angebetet wurde. Sie will auch angebetet werden.
Es ist der Sommer 1968. Die Menschen steigen auf die Barrikaden. Pirkko aber, Internet gibt es nicht, bekommt in der Schweiz, dem einzigen Ort in Europa, an dem rein gar nichts passiert, davon nichts mit. Zu einem nennenswerten Vorfall kommt es dann doch noch, als sich im Waisenhaus 2 Kindermädchen ausgerechnet im Zimmer nebenan zum geheimen Liebesspiel einfinden.
Gerade will ich aus dem Schrank klettern und die Brote holen, als ich einen kleinen Schrei vernehme. Und dieser Schrei kommt nicht von Tante Dolores, er kommt von Tante Irma. Und erst jetzt offenbart sich ihr die Wahrheit in fiebriger, schmerzender Scham. Tante Dolores Mann ist Tante Irma, beziehungsweise Frau. Tante Irma ist Tante Dolores Geliebte. Mit ihr liegt sie nackt im Bett und macht Dinge, die Tante Irma wehtun, sie schreien und kichern lassen. Sie springt aus dem Kleiderschrank, stößt sich das Knie und brüllt vor Schmerz. Im Nachbarzimmer wird gezischt. Dann ist es still. Der Mond bescheint ihr Zimmer. Und er bescheint auch sie, die in der Mitte des Fußbodens sitzt und vor Wut weint, ohne den Grund für ihre Wut zu kennen.
Pirkko Saisio deutet nicht. Das zeichnet auch diesen Teil der Trilogie aus. Denn eben das ist die Herausforderung in der Autofiktion. Frühe Erlebnisse nicht im Rückgriff auf das Wissen der erwachsenen Frau mit Bedeutung aufzuladen. Wie Das rote Buch der Abschiede ist auch Gegenlicht kein Memoir, das aus intakten Gedankengängen besteht. Elina Krizukat hat bei der Übersetzung Schwerstarbeit geleistet. Denn Pirkko Saisio schreibt sozusagen im Zickzack. Sie springt in Raum und Zeit. Wer den dritten Band kennt, weiß, dass es aufgrund ihrer Homosexualität zum Bruch mit der Mutter kommen wird. Ich habe keine Tochter mehr, verkündet die Mutter, woraufhin Pirkko uns in einem nicht minder spektakulären Satz mitteilt.
Und so trennt Mutter mich mit einem Seziermesser von meinem Hintergrund.
In eben jenen Passagen, in denen Gegenlicht diesen Hintergrund, Pirkos Aufwachsen bei den sozialistisch-atheistischen Eltern in Helsinki ausleuchtet, überzeugt der Roman. Die gesellschaftliche Dimension im Privaten aufzeigen. Darin erinnert Pirkko Saisios Trilogie an die Werke von Annie Ernaux. Die Bereitschaft, das Innerste preiszugeben. Hier zeigt sich die Nähe zu Tove Ditlevsen. Im Kindheitsroman, dem ersten Teil der Trilogie, der auf Deutsch im Herbst erscheint, will Pirkko ein Junge sein, erklärt die Autorin bei ihrer Lesung in Berlin. Und dort gibt es eine Szene, die das Rätsel um den ständigen Wechsel der Perspektive löst.
Das geht zurück auf eine Kindheitserinnerung an einen fürchterlichen Novembermorgen mit Schneeregen. Es war schrecklich, aufstehen und zur Schule gehen zu müssen. Und um der beklommenen Stimmung etwas entgegenzusetzen, habe ich in meinem Kopf diesen Satz formuliert. Sie wollte nicht aufstehen. Das klang richtig gut. Und habe es dann noch gesteigert. Sie wollte auf keinen Fall aufstehen. Dieser Satz war in dem Moment dazu da, eine Distanz herzustellen zu dieser Beklommenheit, sich zu einem Objekt der eigenen Beobachtung zu machen. So etwas, also diese Szene, kann wirklich der Ruck hin zu einer Schriftstellerinnenlaufbahn sein. Und ich wollte es dann so handhaben, dass es in der Trilogie eine Ich-Erzählerin gibt, aber wenn die Erzählerin in Schwierigkeiten gerät, findet ein Wechsel in die dritte Person statt. Und umgekehrt.
Pirkko Saisio ergänzt das Spektrum der weiblichen Autofiktion um eine queere Perspektive. Ihre Helsinki-Trilogie ist das Werk einer großen Schriftstellerin, die ohne Pathos über eine Befreiung schreibt.
Gegenlicht von Pirkko Saisio erscheint bei Klett Cotta. Nora Karches hat das Buch rezensiert. Diesen Monat geht der neu gegründete Berliner Gutkind Verlag mit seinem ersten Belletristik- und Sachbuchprogramm an den Start. Zu den Spitzentiteln gehört der Roman Das Buch Anderswo von Keanu Reeves und China Mierville. Der kanadische Schauspieler hat sich mit dem britischen Science-Fiction- und Fantasy-Autor Mierville zusammengetan, um eine Welt zu ersinnen, in der ein unverwundbarer Krieger auf mysteriöse Gegenspieler trifft. Mehr dazu von Thomas Palzer.
Keanu Reeves ist ein Hollywood-Star, bekannt geworden durch die Matrix-Filme, durch die Neon-Noir-Action-Filmreihe John Wick oder durch My Private Idaho. 2021 publizierte Reeves die erste Folge einer auf 12 Ausgaben limitierten Comicserie, die er zusammen mit dem Illustrator Matt Kind und dem Übersetzer Ron Garney kreiert hatte. Eine Mischung aus brutaler Action, Spiritualität, zartem Humor und Drama. Sie verkaufte sich über 2 Millionen Mal. Über die Netzbörse Kickstarter gelang es dem Schauspieler, knapp 1,5 Millionen Dollar für die Serie zusätzlich einzusammeln. Ein Coup. Inzwischen wird die Comicserie von Netflix mit Reeves in der Hauptrolle verfilmt. Ein weiterer Coup. Nun kommt ein Roman. Das Buch Anderswo. Reeves, der demnächst 60 wird, beschäftigt sich in diesem Teil der Berserker-Saga, das er zusammen mit dem Londoner Filmemacher und Autor Jen Mierville verfasste, mit Tod und Endlichkeit. Nicht als Comic, noch nicht als Film, sondern als Buch, als Literatur, als Fantasy und Genre. Ein Buch muss ja nicht schlecht sein, nur weil es Teil einer groß angelegten Marketingstrategie ist. Und Reeves Buch, das Buch Anderswo, ist nicht schlecht. Es ist flüssig erzählt, ein dicker Schmöker, dessen teils verschlungener, teils spannender, wenngleich nicht immer völlig verständliche Handlung man gerne folgt. Reeves und Mierville ist es gelungen, mit ihrem Roman das Raunen und die Verrätselung zu einem eigenen Genre zu erheben.
Einmal hast du 3 Lebenszeiten damit verbracht, bewegungslos auf einem Steinsitz auf halber Höhe eines Berges zu verharren, um herauszufinden, was geschehen würde. Nichts geschah. Dieses Mal bist du ohne Eile nach Süden gereist, durch bunte, vielfältige Landschaften. Du hast die kleinen Ortschaften gemieden und dir einen Weg durch überwucherte Feuchtgebiete gesucht, in denen die Welt selbst zu schwitzen schien. Vorbei an erstarrten Flüssen, die sich darauf vorbereiteten, eines Tages wieder zu fließen, zu verschwinden, nur Stein zurückzulassen. Vor Jahren hast du die Küste erreicht und wusstest, dass der Ort namens Suhal auf der anderen Seite des seichten Meeres lag. Du hast das Volk des Mündungsgebietes gesucht und gefunden.
Das Buch Anderswo ist gerahmt von einer Patientengeschichte. Ein Arzt sinniert über den Todestrieb und dieses Nachsinnen ist ventiliert von einem Patienten, der eines Tages in dieser Praxis aufkreuzt und mit dem es zu 3 langen Sitzungen kommt. Was dem Arzt im Verlauf der Behandlung zu Ohren kommt, ist eine seltsame und bedeutungsschwangere Geschichte. So bedeutungsschwer, dass sich der Psychiater oder Psychoanalytiker am Ende seines Lebens dazu veranlasst fühlt, ein Protokoll dieser seltsamen und mysteriösen Begegnung anzulegen. Ein Protokoll, das nun in Form von »Das Buch Anderswo« der Weltöffentlichkeit vorliegt.
Ich töte und töte und töte. Immer wieder, sagte er. Und ehrlich gesagt würde ich mich gerne ausruhen, etwas anderes tun, etwas anderes als zu töten, aber nein, immer wieder überkommt mich das Töten. Und manchmal, nicht oft, aber viele Mal im Laufe meines Lebens sterbe ich. Und es tut weh. Und es ist eine blutige Angelegenheit. Und ich spüre jeden Schlag.
Der Halbgott, der, wie der Leser erfährt, nicht, wie alle Welt glaubt, unsterblich ist, sondern nur unendlich oft sterblich. Dieser Krieger und Halbgott kann begriffen werden als literarischer Wiedergänger einer religiösen Figur namens Jesus Christus. Wiedergänger eines Halbgotts, der Mensch und Sohn Gottes zugleich war und der den Tod des Menschen auf sich genommen hat. Ähnlich wie Berserker oder Unute oder das Kind des Blitzes alle Tode des Menschen gewissermaßen einzeln nacherlebt, ohne deswegen unsterblich zu sein, auch wenn er das selbst streckenweise glauben mag. Ein weiterer geheimnisvoller Protagonist ist ein Babirusa, ein Hirscheber, der eher wie ein Fabeltier oder Covergirl der Perry Rhodan-Reihe aussieht, tatsächlich aber zur Säugetiergattung der echten Schweine gehört. Wir erfahren, dass das Babirusa jederzeit jeden Raum betreten kann, in dem sich der Halbgott befindet, einzig und allein, um ihn, wie es heißt,
einmal mehr zu töten. Ein letztes Mal.
Jedes letzte Mal ist folglich das vorletzte Mal. Im Babirusa spiegelt sich das unerträgliche Leben des Halbgotts wider, der in der Gegenwart der Erzählung seine Fähigkeiten in den Dienst der US-Regierung gestellt hat. Für die soll er sich in die Schlachten stürzen, die für alle anderen zu gefährlich und zu brutal sind und die niemand überlebt. Auch der Halbgott nicht, aber das ewige Töten und Sterben und wieder Auferstehen gehört nun mal zu seinem Schicksal. Es ist letztlich das Schicksal des Menschen. Dieses Schicksal gilt nach christlicher Überlieferung bis zu dem Tag, an dem er erlöst, wieder auferstehen und ins Paradies eintreten wird. Auch der Halbgott wird sich eines Tages wie ein Schmetterling verpuppen. Im Gegenzug für seine Dienste für die US-Armee wird Berserker das Einzige versprochen, wonach er sich sehnt, eine Antwort darauf, was hinter seinem ewigen, blutgetränkten Dasein steckt und wie er es ein für allemal beenden kann. Der Weg zu dieser erlösenden Antwort ist jedoch kein Spaziergang und für den Leser nicht immer zweifelsfrei zu klären. Das macht aber nichts. Obwohl in dem Buch mehr behauptet als erzählt wird, haben wir verstanden, wo das Anderswo des Buches Anderswo liegt, im altbekannten Jenseits.
Thomas Palzer über Keanu Reeves und China Mirvilles Das Buch Anderswo aus dem Englischen von Jakob Schmidt. Es erscheint heute im Gutkind Verlag. Dass Bahnreisen dem Fliegen aus ökologischen Gründen unbedingt vorzuziehen sind, wissen wir längst. Aber wer erfahren möchte, was man alles erleben kann, wenn man sich für das langsame Vorankommen entscheidet, der wird bei Millay Hyatt fündig. Millay Hyatt, in Dallas, Texas geboren und nach Studien in Ohio, Los Angeles und Paris, seit vielen Jahren in Berlin zu Hause, interessiert sich lebhaft für Strapazen und ungepolsterte Begegnung. Sehr geschmeidig erinnert die 51 Jahre alte Autorin in ihrem Reiseessay Nachtzugtage an Zeiten, in denen Passagiere ganz selbstverständlich den Orient-Express von Aleppo nach Paris nahmen oder, wie der Schriftsteller Paul Theroux in den 70er Jahren, von London über Afghanistan, Pakistan, Burma und Vietnam nach Japan reisten. Und zurück ging es quer durch die Sowjetunion. Ich habe Milay Hayat gefragt, was ihre längste, komplizierteste Reise war.
Also die längste und komplizierteste Reise war im letzten Sommer nach Tiflis. Und zwar hatte ich ursprünglich geplant, nach Moskau zu fahren. Alle Reisen, die ich im Buch bespreche, sind Reisen, die ich sowieso gemacht habe. Für die letzte Reise für das Buch wollte ich nach Moskau fahren. Das hat mir aber Putin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, was ist ein Ziel im Osten, was ich nicht kenne. Und ein Freund von mir lebt in Tiflis und deswegen bin ich auf Tiflis gekommen. Der direkteste Weg wäre eigentlich über Bulgarien und dann über das Schwarze Meer. Aber auch wegen dem Krieg dachte ich, das ist keine gute Idee. Und deswegen bin ich über die Türkei gefahren. Ich bin in Berlin eingestiegen, dann Leipzig, Wien, Budapest, Bukarest, Istanbul, Ankara, Kars. Und in Kars musste ich in den Bus, weil es keine Zugverbindung zwischen der Türkei und Georgien gibt. Da bin ich mit dem Bus an die georgische Grenze gefahren und dann mit einem Sammeltaxi nach Batumi und dann in Batumi wieder in den Zug nach Tiflis. Das waren 6 Tage hin und dann nochmal 6 Tage zurück.
In Tiflis sind Sie dann ja schon wieder auch auf den Krieg gestoßen, weil viele Russen und Russinnen, ich glaube 100.000 sind es etwa, sich nach Georgien abgesetzt haben, um dort das Ende des Krieges abzuwarten, möglicherweise für immer zu bleiben. Was waren die Eindrücke dort?
Mir wurde von den Einheimischen erzählt, dass Tiflis extrem überfüllt war und die Mieten gestiegen sind. Und durch die Anwesenheit dieser ExilantInnen hat sich viel verändert. Die ganze Stadt war voll mit antirussischen Graffitis. Das war sehr auffällig, die oft auf Englisch waren. Ich habe diverse Dinge von den Leuten dort gehört. Einerseits, viele ExilantInnen haben auch Geld mit in die Stadt gebracht. Andererseits haben viele das Gefühl, das sind OpportunistInnen, die eigentlich nicht politisch starke Meinung haben, sondern einfach den Krieg abwarten und so ein bisschen das Gefühl haben, Georgien gehört ja irgendwie noch zu ihnen. Und ihnen wurde vorgeworfen, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, Georgisch zu sprechen und dann nicht mal Englisch, sondern einfach selbstverständlich Russisch gesprochen haben. Also diese Spannung habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Teilweise in den Cafés und Bars lagen so Zettel aus, auf denen in Russisch Statements standen, die die Gäste wörtlich unterschreiben, aber sie mussten denen zustimmen, um dort einkehren zu dürfen. Zum Beispiel Putin ist ein Kriegsverbrecher oder Russland besetzt momentan 30% des georgischen Staatsterritoriums. Also die Spannung waren auf jeden Fall zu spüren.
Berührt hat mich Ihre Schilderung einer Fahrt durch Anatolien. Durch menschenleere, verschneite Berglandschaften, eisige Landschaften, wo das Auge dann vielleicht ab und an eine Behausung ausmacht und Spuren sehr isolierten Lebens entdeckt. Und dann passierte es, dass der Speisekoch für die ausländischen Reisenden, die da in dem Zug unterwegs waren, an den Bahnhof Erzurum Essen orderte, und zwar die Spezialität der Stadt Erzurum. Ich denke mir, das sind besonders kostbare Momente auch. Die bleiben, oder?
Das ist auch das, was so richtig Freude macht, wenn man sich ausliefert sozusagen diesen langen Strecken. Passieren ständig Dinge, die man nicht erwartet hat. Also zum einen hängt es natürlich mit dem Zugverkehr zusammen, den man nicht berechnen kann immer, aber eben auch durch die Begegnungen mit anderen Arten zu leben. Und als das passiert ist damals, als dieser Speisekoch irgendwie, nachdem wir alle schon den ganzen Tag zusammen im Zug waren, hat er natürlich gemerkt, wer jetzt einheimisch ist und wer nicht, und hat uns angesprochen und eben gefragt, ob wir gerne Köfte essen. Und dann hat er das für uns bestellt und sein Freund kam dann an das Zugfenster und hat das Essen da reingereicht. Und ich habe versucht, mir vorzustellen, andersherum, wie das wäre, wenn ein Angestellter an der Deutschen Bahn seinen ausländischen Gästen anbieten würde: Wir halten jetzt in München, mögen Sie Weißwurst, ich bestelle mal was. Und das bringt uns jemand ans Fenster. Konnte ich mir natürlich nicht vorstellen. Und das ist das Schöne, finde ich auch, wenn man unterwegs ist. Und das zeigt einem nicht nur, wie andere Menschen leben, sondern es zeigt einem auch, wie man selber lebt. Man merkt es an den Dingen, die einen überraschen oder beglücken, dass es bei uns eben nicht so ist. Und das erlaubt eine andere Perspektive auf die eigenen Selbstverständlichkeiten.
Millay Hyatt hat das Buch Nachtzugtage geschrieben. Es erscheint heute in der Friedenauer Presse bei Mattes und Seitz. Auf die Nachrichten folgt Forschung aktuell. Ein Thema ist die 3D-Röntgentomographie und ihre Auflösung im Nanobereich. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.